Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopotsch und ich freue mich sehr, heute Tim Schäfer bei uns zu Gast zu haben. Hallo Herr Schäfer, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Tim Schäfer ist sicherlich unter euch da draußen auch bekannt. Er hat einen sehr spannenden Blog und YouTube-Kanal, was wir beides unten verlinken. Tim Schäfer ist Börsenjournalist, USA-Korrespondent und Selfmade-Millionär durch Aktien. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Fangen wir mal an mit drei kurzen Frage-Antwort-Spielchen, Herr Schäfer. Diese drei Aktien finde ich jetzt gerade spannend.
Ja, Berkshire, Microsoft und jetzt muss ich mal überlegen, Alphabet.
Die Börse wird nach der FED-Zinssitzung.
Ach, da wird sich nicht viel bewegen, glaube ich. Das ist alles schon im Großen und Ganzen eingepreist.
Mhm. Und finanzielle Freiheit bedeutet für mich,
ja, dass ich machen kann, was ich eigentlich will im Großen und Ganzen.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Ja, Herr Schäfer, das finden wir oder finde ich natürlich sehr spannend, dass Sie es geschafft haben, basierend auf Aktien einfach ein Millionenvermögen aufzubauen. Sie haben jetzt nichts groß geerbt, nicht im Lotto gewonnen oder sonst was. Mit einem Arbeitseinkommen und einem vernünftigen Lebensstil und einem guten Investment haben Sie es geschafft, Millionär zu werden. Vielleicht mal direkt die Frage, weil das ja auch ein Ziel von vielen Anlegern ist. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist das was Besonderes oder sagen Sie, ist halt so gewachsen über die Zeit?
Ja, das ist eigentlich, da ist nichts schlecht dran, sowas zu haben, so Millionenvermögen. Ich glaube, das erleichtert einen und macht irgendwie, man hat nicht so viele Sorgen, glaube ich. Also ich habe weniger Sorgen.
Mit welchen Aktien haben Sie das geschafft? Also grundsätzlich, wenn man auch auf Ihrem Kanal schaut, da sieht man ja, das sind oft so Buy-and-Hold-Forever-Aktien. Sie haben es ja schon angesprochen, eine Berkshire, eine Microsoft. Was ist da so Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ja genau, man darf an der Börse halt nicht traden. Man muss da ganz, ganz viel Geduld haben. Und das war mein Ansatz, einfach Aktien zu halten über 10 Jahre, 15 Jahre. Vielleicht reichen manche sogar an die 20 Jahre ran. Weil man das einfach auch nicht weiß, man kann so einen Tiefpunkt nie genau erwischen. Und wenn ich so einen Compounder habe, viele Aktien sind eigentlich Compounder, auch so eine langweilige wie eine Procter & Gamble, wenn die mir nur 7% bringt pro Jahr, dann noch ein paar Dividenden, vielleicht noch 3%ige Dividende oder 2,5%, dann sind das auch 10% pro Jahr. Also man darf die einfach, man kauft die und lässt die liegen, auch aus anderen Gründen, nicht nur das Compounding, der Zinseszins, sondern auch Steuern und Gebühren, Transaktionskosten, weil man das Timing nicht hinkriegt und einfach viel, viel Geduld ist nötig an der Börse. Und so kann das im Grunde, das kann im Grunde jeder schaffen, der halt ein bisschen eifrig ist, was die Sparquote angeht da halt lange jeden Monat einfach zukauft. Man muss das Depot wachsen lassen, auch indem man immer wieder Dinge hinzufügt, neue Aktien kauft oder ETFs aufstockt und einfach immer weitermachen, auch in Krisenphasen.
Aber genau sowas fällt Anlegern ja oft schwer. Also ne, diese berühmte Psychologie, man neigt ja dann doch dazu, irgendwann mal die Reißleine zu ziehen oder wenn man sieht, ich weiß es nicht, 50%, 100%, vielleicht mal bei einer Aktie 200%, da kriegt man dann doch oft mal zittrige Hände und will dann verkaufen, oder?
Ja, aber das ist genau der Fehler. Da werden halt Gewinne auf Zustellen verkauft, wie viele hatten Nvidia oder eine Alphabet oder Microsoft im Depot oder eine Amazon. Da gibt es ja so viele tolle Aktien und haben sie dann zu früh verkauft, nach was sie gesagt haben, obwohl die 1.000, 10.000, 15.000 oder sogar 100.000% gemacht haben. Also einfach dabei bleiben, auch bei schrottigen Aktien, weil man es auch nicht weiß. Also bei mir ist das so, ich lasse die einfach im Depot liegen. Ich habe auch ein paar Depotleichen, Aktien, die auch pleite gegangen sind. Das gehört mit dazu, aber insgesamt halt ist ganz, ganz wichtig, lange dabei zu bleiben und stetig zuzukaufen.
Ja, Sie hatten es ja gesagt und da in einem Ihrer letzten Videos, dass Sie zum Beispiel mit Netflix einfach mal in einer Schwächephase von Netflix gekauft haben, es liegen gelassen haben und damit 10.000% haben. Ist das die Aktie, mit der Sie so prozentual am meisten Gewinn eingefahren haben?
Ja, und dann noch CDS Event Team, da war das ähnlich. Da habe ich mal 2.500 € eingesetzt und das ist auch mehrere hunderttausend Euro wert heute.
Aber jetzt angenommen in der heutigen Zeit, also eine Nvidia, wenn man da einige 1000% hat, oder eine Super Microcomputer, was ja dann auch mal schnell gehen kann, ist es dann nicht ratsam, vielleicht auch mal Teilgewinne zu nehmen, oder bleiben Sie da wirklich stur und sagen, ich lasse das einfach für immer drin?
Ja, also bei mir ist es so, ich lasse das einfach liegen, weil man es halt auch nicht weiß, die viele so Dauerläufe ab sind, die laufen halt auch weiter. Das hat ja einen Grund, warum sie so stark laufen, warum sie so viel Geld verdienen. Die haben oft Wettbewerbsvorsprünge, sie haben einen hohen Marktanteil oder sogar Monopole. Und aus dem Grund läuft das in der Regel auch weiter, wenn die halt keinen großen Fehler machen.
Okay. Ihre drei so am Anfang angesprochenen Aktien, die Sie jetzt spannend finden, da könnte man ja einwenden oder viele wenden dann auch ein, okay, eine Berkshire, eine Alphabet, eine Microsoft, die sind ja nun schon groß gelaufen oder die sind ja schon so viel wert, das kann ja gar nicht mehr so stark steigen. Warum finden Sie diese Aktien jetzt trotzdem spannend?
Ja, eine Berkshire ist gar nicht so teuer bewertet. Ich glaube 1,4 oder 5-faches Buchwert, konservativ ausgerichtet, viel Cash, Warren Buffett kennt ja jeder. Börsianer im Grunde, sehr vorsichtige Anleger, und das ist ein Konglomerat, das langfristig ausgerichtet ist. Alphabet hat, glaube ich, keine Schulden, viel Cash, über 100 Milliarden Cash und Weltmarktführer in der Internetsuche, YouTube und viele andere Produkte werden von über 1 Milliarde Menschen genutzt, also das ist der Wahnsinn. Und ja, das sind eben Firmen, die wachsen weiter, die Bevölkerung wächst weiter, die Weltbevölkerung nimmt zu, die Schwellenländer werden reicher, die Leute nutzen auch so Produkte. Also da ist noch viel Potenzial, zumal der Wohlstand insgesamt auch zunimmt. Also ja, ich sehe da kein Ende des Wachstums momentan.
Welche Aktien machen sonst noch große Positionen in Ihrem Portfolio aus? Und vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben. Wie viele Aktien haben Sie?
Ja, ich habe über 60 Aktien. Und ein Schwergewicht, was Sie angesprochen haben, ist ZTS Eventim, Netflix, Alphabet ist ganz relativ groß, Chevron ist noch eine größere Position, Bank of America. Also ich habe im Grunde so einen Ansatz Value und Wachstum und habe das so zusammengemischt. Also ich kriege auch meine Dividenden von etlichen Aktien. Nicht alle, aber viele. Alphabet hat jetzt auch angefangen auszuschütten oder Meta, die habe ich auch. Ich habe im Grunde diese ganz großen Blue Chips und aber auch einige so Mittelständler, zum Teil auch aus Deutschland, sowas wie der Froster, Tiefkühlkursteller. Also man kann auch im Mittelstand, im S-DAX oder noch kleinere Werte, kann man auch ganz tolle Firmen finden, so Nischenfirmen, die unglaublich gut wachsen. Das ist also unvorstellbar interessant. Zum Beispiel in Frankenthal in der Pfalz gibt es so eine Firma, die stellen Pumpen her, zum Beispiel für größere Fabrikanlagen oder für Atomkraftwerke oder so. Und ich glaube, die sind sogar weltweit einer der ganz großen Pumpenhersteller. Da hat man ein niedriges KGV. Ich habe die jetzt nicht, die Aktie, aber ich finde die total interessant. Und eine hohe Dividende, die stetig steigt. Also man muss sich auch nicht nur fokussieren auf die ganz großen Blue-Chip-Werte aus den USA, sondern man findet auch in Deutschland ganz spannende Aktien.
Mhm. Genau, das wäre sonst eine Frage gewesen, weil das auffiel, dass es natürlich sehr US-lastig ist und eher Blue-Chip-lastig. Zwei, drei deutsche Aktien haben Sie erwähnt. Finden Sie da sonst gerade aktuell in Deutschland noch ein, zwei Aktien sehr spannend?
Oh ja, da gibt es zum Beispiel so eine Firma Rational AG, die stellt so Dampfgarer her. Das sehe ich auch in den USA in den Restaurants hin und wieder. Die sind da auch, glaube ich, weltweit führend. Und ja, also wir haben im DAX gibt es ja auch tolle Werte, so Fastsicherer, die ganz großen Fastsicherer, die Münchner Rück, die Allianz und so. Die Allianz habe ich selbst im Depot. Die zahlen hohe Dividenden, sind auch nicht verrückt bewertet vom KGV her. Ja, also wir haben im DAX, MDAX, S-DAX und bei kleineren Werten fantastische Firmen. Wobei ich muss sagen, ich kaufe nur noch amerikanische Werte, weil der amerikanische Markt größer ist und ich auch hier lebe. Ich kaufe keine deutschen Aktien mehr.
Sie haben die Dividende auch schon angesprochen. Welchen Einfluss oder welchen Impact hatte die Dividende da auf Ihrem Vermögensaufbau?
Ja, die Dividende ist ganz wichtig. Die wird auch oft unterschätzt. Obwohl sie am Anfang ganz klein aussieht, wenn man gerade so anfängt, so ein Depot aufzubauen, dann denkt man, das sind ja plus 10 Euro oder so, die da reinkommen, das ist ja ein Witz. Aber mit den Jahrzehnten, das wird immer größer. Zumal wenn man stetig aufstockt und das ausbaut, und das kann man unterschätzen, der Effekt von Dividenden ist also bei mir so, dass ich da auch etliche 1.000 Dollar pro Monat jetzt schon bekomme an Dividenden. Also ich kann nur von den Dividenden im Grunde mein Leben bestreiten.
Das ist auch, glaube ich, wichtig, das dann zu erwähnen, weil das machen Sie auch in Ihren eigenen Videos, halt natürlich auch auf die Kosten zu achten. Und ich finde das auch, das machen sehr viele Menschen falsch. Sie wollen praktisch sofort vermögend sein und einen guten Lebensstil frönen. Aber ist es nicht erstmal wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, vielleicht Haushaltsbuch, Einnahmen, Ausgabenrechnung, und dann zu sehen, wie kann man möglichst viel sparen und zurücklegen und dann erst anlegen? Wie sehen Sie das?
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Ich kann ja nicht im Grunde mein komplettes Nettogehalt ausgeben. Da kann ich kein Depot aufbauen. Das muss man aufbauen aus freien Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Nicht schuldenbasiert oder so. Dann bietet es sich an, dass man im Grunde versucht, schuldenfrei auch zu leben. Keine Konsumkredite, oder wenn ich eine Hausfinanzierung habe, dass man versucht, die auch abzubauen, zu tilgen. Es ist schon ein Leben nötig, dass das irgendwo auch bodenständig ist. Sonst soll es funktionieren. Man kann nicht ein Depot aufbauen und dann im Grunde alles raushauen, was reinkommt. Also ja, da muss man schon sehr ehrgeizig sein. Was hilft, ist noch ein Nebenjob in der Karriere, dass man da vorankommt, zu schauen, dass das Gehalt auch steigt. Und dann kann man auch entsprechend mehr investieren. Ich habe lange Zeit, ich habe in WGs gewohnt, Studentenwohnheim. Ich habe schon immer noch kein Auto, also 17 Jahre kein Auto. Ich lebe immer noch sparsam. Also ich trage Secondhand und mir macht das überhaupt nichts aus. Wenn man sparsam ist, ist man im Grunde auch ein Umweltschützer, weil man nicht so viel verbraucht an Energie, an Materialien und so.
Jetzt die Frage, Herr Schäfer, und Sie zeigen es ja auch in Ihren eigenen Videos. Wie groß sind Ihre Portfolios aktuell denn insgesamt?
Ja, wenn ich alle Portfolios zusammenzähle, sind das so 2,8 Millionen Dollar. Das sind drei Depots. Ich habe das aufgeteilt. Das wird wahrscheinlich bald die 3 Millionen knacken, die 3 Millionen Dollar. Und das bleibt einfach so liegen. Ich stocke leicht auf, wobei die Aufstockungen bei mir kaum noch einen Einfluss haben, weil das Depot schon so groß geworden ist.
Da an dieser Stelle kann ich auch nur noch mal empfehlen, wir haben den Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut bei Tim Schäfer vorbei, ist immer sehr spannend. Er gibt immer einen Einblick auch ins aktuelle Portfolio, was los ist, wie sich das entwickelt hat. Kann man sich immer Inspiration herholen. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und genau, das wollten wir nämlich noch fragen. Wir bei unserer Website haben ja auch oft so Aktien für die Ewigkeit oder Buy and Hold Forever Aktien, die auch die Leute sehr stark interessieren, muss man einfach sagen. Und Sie setzen ja auch auf diese Buy and Hold Forever Aktien. Welche, jetzt mal abgesehen von den drei, die wir Anfang schon hatten, gefällt Ihnen da noch gut? Und ja, welche Kriterien müssen eigentlich dann Aktien erfüllen, um in Ihr Portfolio zu kommen?
Ich mag schon Firmen, die so bekannt sind, die irgendwie so einen guten Ruf haben, eine hohe Marge verdienen, die im Grunde profitabel sind, gutes Geld verdienen. Das kann auch zum Beispiel was Langweiligeres sein, sowas wie die Bank of America. Ich kriege da eine Dividende, habe ein niedriges Kursbuchwert. Ich glaube, die notieren momentan zu Buchwert. Eine der führenden Banken aus den USA, sogar weltweit eine der ganz großen Banken. Also sowas finde ich auch interessant. Das muss nicht immer jetzt so ein extremer Wachstumswert sein. Man muss schon dazu sagen, dass eine Firma muss schon wachsen, um dauerhaft dann natürlich auch am Aktienmarkt gut abschneiden zu können. Und da gibt es zum Teil bei den Banken halt auch Probleme. Zum Teil stagnieren sie mal ein paar Jahre oder es kommt mal eine Finanzkrise. Und dann gibt es mal ein, zwei rote Jahre. Oder es gab auch ganz, ganz schlimme Zeiten, wo sogar die Washington die Banken gerettet hat mit Nordkrediten und so. Einerseits haben wir diese Dauerläufer aus dem S&P 500, die ganz großen, Nvidia und so. Das sind auch Wachstumswerte, die legen ja richtig zu im Umsatz. Aber ich mache auch mal so eine Firma, die jetzt nicht so stürmisch wächst, mit dazu.
Was interessant ist, Sie haben ja auch bei Heiko Thieme gelernt. Hat Heiko Thieme auf jeden Fall so gesagt bei uns im Interview. Und Herr Thieme investiert ja aktuell gerne so eher in gefallene Aktien, nimmt dann aber auch sehr schnell Gewinne mit. Da würde mich nur interessieren, wie hat sich das, wenn Sie bei ihm gelernt haben, dann bei Ihnen so entwickelt, dass Sie sagen, nee, ich halte diese Aktien für immer?
Ja, also ich weiß, man kann also auch gefallene Aktien sich anschauen. Da hat man auch Riesenchancen hin und wieder. Zum Beispiel finde ich jetzt interessant, diese Estée Lauder, das ist ein ganz großer Kosmetikhersteller, der ist weltweit bekannt aus New York. Im Grunde ist das immer noch in Familienhand. Die haben ganz schön zu kämpfen, weil vor allen Dingen in Asien, in China ist die Nachfrage eingebrochen. Aufgrund der Konjunkturabkühlung wahrscheinlich gibt es dort auch mehr Konkurrenz. Sowas finde ich auch interessant, wenn man sich so Aktien anschaut, die stark eingebrochen sind. Aber wenn ich da jetzt einsteige, würde ich die einfach dann auch behalten. Warum rausgehen? Also wir wissen aus Studien, da gibt es ja auch einige wissenschaftliche Studien zu, dass je häufiger ich Transaktionen mache, je mehr ich trade, desto geringer ist im Großen und Ganzen die Rendite dann auch.
Was ich sehr interessant finde in Ihren Videos, ist auch, dass Sie so à la Peter Lynch, sage ich mal, in Alltagsaktien investieren. Also Sie gehen dann auch durch die Stadt, durch den Supermarkt und sagen halt, okay, ich schaue mir an, wie es bei Target aussieht. Ich schaue mir an, welche Kraft-Heinz-Produkte, welche Lamb-Weston-Chips und Pommes sozusagen gibt es in den Tiefkühlregalen. Das finde ich sehr spannend. Sollten Anleger das Ihrer Meinung dann viel mehr machen, also einfach in der Umgebung rumgucken und schauen, welche Produkte sind erfolgreich am Markt und diese Unternehmen dann kaufen?
Ja, klar, weil da macht es auch mehr Spaß, wenn ich jetzt selbst gern mal zum Starbucks gehen würde oder so oder zu McDonald's. Da versteht man die Story besser und dann hat man auch viel mehr Motivation, da weiterzumachen, wenn man das Ganze versteht und wenn man es sieht. Das ist eine tolle Sache, das ist totaler Motivator eigentlich. So Sachen zu kaufen, was auch immer, mein Heinz Ketchup, ich habe diese Ketchup-Aktie und so. Also das, was ich selbst konsumiere, das kaufe ich hin und wieder auch natürlich in mein Depot. Zumal wenn man sieht, dass viele Leute da total die Fans sind von Apple oder so und begeistert sind von ihren Handys. Also warum das dann nicht gleichzeitig nutzen und aber auch kaufen ins Depot?
Was mich dann noch interessieren würde, Herr Schäfer, wie hat sich denn Ihr Leben jetzt dadurch geändert, dass Sie ein Millionendepot haben? Hat es sich überhaupt geändert? Weil wenn ich Sie jetzt höre oder Ihre Videos sehe, Sie arbeiten ja weiterhin. Sie nehmen Geld und stocken damit Ihre Portfolios auf. Sie führen jetzt kein Millionärsleben, wie man sich das jetzt vielleicht irgendwo vorstellt. Wie hat sich Ihr Leben dennoch dann dadurch geändert, dass Sie jetzt finanziell frei sind, unterstelle ich Ihnen jetzt mal?
Ich reise viel. Ich war jetzt gerade in Südamerika. Ich habe mir Brasilien angeschaut, Kolumbien. Ich war kürzlich in Atlanta, in Georgia. Ich schaue mir viel mehr an. Ich bin also viel mehr unterwegs, seltener zu Hause. Ich bin Freelancer, freiberuflich tätig. Ich mache jetzt auch nicht mehr so viel Artikel, wie ich das früher mal gemacht habe. Also ich gehe auf Konferenzen und also ich suche mir genau aus, was ich mache, worauf ich Lust habe und habe halt dadurch auch viel mehr Freiheit. Vor allen Dingen reise ich halt viel mehr und ich habe noch ein Ferienhaus im Wald, da bin ich auch hin und wieder. Also ich könnte mir dahingehend mehr, so ein flexibleres Leben.
Ja, Sie haben es ja angesprochen, Freelancer. Sie haben auch lange Jahre für Börse Online eine Kolumne aus den USA geschrieben, wie es an der Wall Street aussieht, auch für Euro am Sonntag, was ja zu unserem Unternehmen, der Börsenmedien AG, gehört. Wenn Sie da jetzt heute nochmal eine Kolumne für die Börse Online schreiben müssten, von der Wall Street sozusagen, was könnte dann heute Thema sein? Was beschäftigt Sie da?
Ich gucke mir auch so gerne so auf so abgestürzte Aktien an oder so Value-Aktien oder Dividenden-Aktien, die ganz hohe Dividenden zahlen. Vielleicht würde ich mir anschauen, diese ganzen Reedereien, diese Containerschiffsbetriebe, die jetzt weltweit Öl auf die Meere bringen. Sowas wie eine Frontline oder Costa Mar gibt es eine aus Monaco, die sind auch an der New York Stock Exchange gelistet. Da gibt es so ganz tolle Aktien, die relativ gut gelaufen sind, aber immer noch hohe Dividenden zahlen, Star, Bulk, Carrier und so. Vielleicht will ich mir sowas anschauen. Also so tolle Dividenden oder vielleicht ein paar südamerikanische Firmen, die an der New York Stock Exchange gelistet sind. sowas, was ist denn in Kolumbien der größte Ölkonzern oder so, oder Vale aus Rio de Janeiro, der Eisenerzgigant, einer der größten der Welt. Also ja, Südamerika will ich mir anschauen, vielleicht so ein paar griechische Tankerfirmen.
Spannende Inspiration dabei. Nun muss man einmal sagen für den Zuschauer, wir nehmen das Video einen Tag vor der FED-Zinssitzung auf. Wie ist denn die Stimmung in den USA, Herr Schäfer, und wie bewerten Sie die Lage? Die FED wird ja höchstwahrscheinlich die Füße stillhalten, aber was wird sie sagen? Also wie könnte der Zinspfad für den Rest des Jahres aussehen?
Ja, ich glaube, die Leute, die haben ja schon signalisiert, die wollen die Zinsen senken. Vielleicht gibt es da Ende des Jahres dann wahrscheinlich einen Schritt nach unten oder so, oder vielleicht sogar zwei kleine Schritte. Dahin geht wohl die Reise, weil die Konjunktur hat sich abgekühlt, auch weltweit ist eine Schwäche zu sehen. In Europa ja auch, in Deutschland zum Beispiel. Also, ja, da wohl geht's wohl hin, aber so ganz große Bewegungen wird es wahrscheinlich auch nicht geben.
Aktuell ruckelt die Börse auch so ein bisschen. Sie haben es angesprochen, die Konjunktur lahmt etwas. Auch die US-Börsen, also die eben auf hohem Niveau leicht nach. Wie merken Sie das in den USA? Weil in den letzten vergangenen Monaten wurde ja immer gejubelt über die Stärke der US-Wirtschaft und so. Ziehen da dunklere Wolken auf oder sind es nur ein paar Wölkchen?
Ja, das weiß man alles gar nie so richtig. Das ist schwer zu vorzusehen. Ich als Langfristinvestor lese das zwar durch und beschäftige mich am Rande damit, aber jetzt auch nicht so intensiv, weil viele Firmen, die können sich darauf vorbereiten, die haben Kostensenkungsprogramme schon verabschiedet, die bauen vielleicht ein paar Stellen ab und schauen irgendwo vielleicht auch zu expandieren, um das Sortiment breiter zu machen oder in neue Regionen vorzudringen, um so eine Schwäche dann auch besser abfedern zu können. Wir wissen es nicht, aber momentan sieht es so aus, als ob sich alles ein bisschen abschwächt, die Konjunktur, und die Börsen sind gut gelaufen, da haben auch einige schon Sorgen und so. Und denken, Mensch, sind ja einige Aktien gerade aus dem Tech-Bereich auch super gut gelaufen. Wobei das auch im Großen und Ganzen ist das auch fundamental begründet, diese Tech-Krise mit AI und so. Das wird das Leben wahrscheinlich schon sehr stark verändern.
Das ist ja also meiner Meinung nach auch der Unterschied zu der Tech-Bubble, die ja Anfang der 2000er Jahre, die ja immer herangeführt wird als warnendes Beispiel. Ich finde, im Gegensatz zu damals sind jetzt viel mehr Unternehmen dabei, die ja diese Umsätze und Gewinne auch wirklich erwirtschaften.
Richtig, das sind ja gigantische Milliardengewinne, die da zusammenkommen jedes Quartal bei diesen Firmen. Und die schwimmen im Geld, die haben so viel Geld, die wissen gar nicht, wohin damit. Deswegen gab es ja bei dem einen oder anderen Tech-Unternehmen auch verrückte Investitionen. Ich glaube, Google hat sehr viel auch Projekte gemacht, die sich überhaupt nicht gelohnt hatten und da 10 Jahre lang Geld reingesteckt in irgendwelche Ballons, die das Internet verbreiten sollten. Oder ja, also auf jeden Fall, genau, die Unternehmen, die sind weltweit führend, die verdienen richtig viel Geld, sind etabliert und haben super Aussichten. Mittel- und langfristig. Insofern ist das keine Blase, aber die Bewertungen insgesamt sind in dem Tech-Bereich schon höher. Also das KGV ist schon deutlich teurer geworden. Insofern würde mich auch nicht das überraschen, wenn da jetzt eine Korrektur kommen würde, was gar nicht so schlimm ist, wenn ich jetzt als Aktionär freue ich mich über Korrekturen. Also ist eine schöne, feine Sache.
Sie leben ja schon seit längerer Zeit in den USA, sind ja auch jetzt gerade uns aus New York zugeschaltet. Wie betrachten Sie und wie betrachten die Amerikaner dann die kommende Wahl im Herbst? Das beschäftigt uns ja selbst auch in Deutschland und Europa jetzt schon.
Ja, das ist schon so ein Aufregerthema. Im Grunde die Nachrichten, die bringen das jeden Tag von morgens bis abends, dass wir da vertieft, was hat der Trump gesagt, was der Biden. Und also da wird dann intensiv berichtet aus allen Richtungen. Und auch sehr emotional, das wird auch sehr meinungsgetrieben. Es gibt ja jetzt die verschiedenen Kanäle, die schon sehr, in eine bestimmte Richtung gehen. So dieses Fox News und CNN. Das eine ist konservativ, Trump-freundlich, das andere Biden-freundlich. Und die sind auch sehr meinungsgetrieben. Und das ist zum Teil gar nicht mehr so faktenorientiert, sondern kommentieren alles mit. Da ist viel Meinung drin. Aber die Leute wollen das so sehen. Und die wollen immer wieder bestätigt werden im Grunde. Das ist also schon interessant zu sehen. Das ist nicht so ausgeglichen im Grunde, die Berichterstattung.
Mhm. Welche Auswirkungen, oder sagen wir es mal so, kurzfristig könnte es ja von der Wahl größere Auswirkungen geben. Jetzt entnehme ich aber diesem Interview und Ihrer Philosophie, dass Sie wahrscheinlich achselzuckend das eher hinnehmen. Aber nehmen wir mal die nächsten 4 Jahre dann des Präsidentschaftszyklus. Denken Sie, die Börsen werden dann signifikant höher stehen als heute?
Ja, 4 Jahre in der Regel stehen die schon höher. Man rechnet ja im Schnitt 10% pro Jahr. Ja, als Langfristanleger macht das keinen großen Unterschied, wer im Grunde da Präsident wird. Die sind auch eingebunden in das ganze Gesetzgebungsverfahren. Die brauchen ihre Parlamente, die Abgeordneten stimmen. Insofern ist das ja nicht nur, dass der Präsident da allein entscheidet, sondern das ist ein riesen Apparat, der mitmachen muss. Und das ist im Grunde ist das auch oft eine Kompromisssuche von beiden Parteien. Die müssen sich zusammensetzen, wenn sie größere Reformen machen wollen. Das ist also, ja, das ist gar nicht im Grunde nur einer, der das entscheidet, sondern das sind ganz viele Menschen, auch Konzerne und Lobbyisten, Vereinigungen und so. Also das wird oft so dargestellt, als ob nur einer das alles dann regelt.
Eine politische Frage noch, bevor wir dann nochmal zu den Börsen und Strategien kommen. Herr Schäfer, Sie beobachten ja sicherlich dann noch viel als Korrespondent, auch die Lage dann aber in Deutschland. Und wie schauen Sie und wie schauen die Amerikaner denn im Moment auf Deutschland, vor allem so auf den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ich glaube, da wird gar nicht so viel berichtet über Deutschland. Spielt eher eine Nebenrolle. In großen Nachrichten kommt das so gut wie nie vor. Vielleicht mal Europa, aber auch so eine Randnotiz. Die Amerikaner beschäftigen sich sehr stark, vielleicht allenfalls mit Kanada und Mexiko, Südamerika. Ein bisschen spielt der Ukraine-Konflikt, der wird behandelt. Aber so jetzt wie Deutschland dasteht, ist jetzt nicht so ein großes Thema, glaube ich.
Und wie sehen Sie persönlich? Beschäftigen Sie sich noch viel mit Deutschland oder richten Sie Ihren Blick dann wirklich auch vor allem auf die USA?
Ja, also ich beschäftige mich mit Deutschland schon natürlich. Ich finde, es ist ein tolles Land und so. Wir stehen auch vor Herausforderungen. Das ist nicht einfach. Weltweit gibt es viele Probleme. Die Klimakrise, der Krieg, Flüchtlingsströme, das ist alles nicht so einfach. Der Klimawandel, wie bereitet man sich darauf vor? Das ist alles nicht so einfach, Lösungen für zu finden. Und zum Teil zum Recht sind Leute auch verärgert und sagen, Mensch, wir brauchen andere Politik und so. Wir haben auch zum Beispiel eine große Rentenproblematik, eine Altersarmut, die wächst und so. Aber das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern ich glaube, damit beschäftigen sich auch amerikanische Politiker. Und das ist weltweit ein Phänomen, das in vielen Ländern stattfindet, so ähnlich wie Deutschland, haben wir genau im Grunde das Gleiche, fast in den USA.
Beim Thema Rentenproblematik, das passt ja wieder gut, weil etwas dagegen kann man ja schon tun, indem man halt sparsamer lebt, etwas auf Konsum verzichtet und wie Sie es dann auch gemacht haben, sein Geld anlegt. Da kommt ja dann auch immer der Kritikpunkt, ja, mir ist es gar nicht möglich, Geld zurückzulegen. Ihren Worten entnehme ich jetzt aber, dass Sie ja auch nicht von Anfang an Großverdiener waren, sondern mit einem normalen Gehalt, was man als Journalist verdient, trotzdem viel zur Seite gelegt und angelegt hat, oder?
Genau, weil ich habe halt in WGs gewohnt. Ich habe echt auf vieles verzichtet. Ich habe sogar im Sperrmüll mal Sachen mitgenommen, Möbelstücke oder so. Es wird auch viel weggeworfen, nie in den USA. Man muss nicht immer alles neu kaufen. Und ich habe auch ein paar Jahre auf Urlaub verzichtet und hatte oft auch Nebenjobs und so. Das habe ich ja schon angesprochen. Ich mache immer noch bei so Tauschbörsen mit. Bei uns im Haus haben wir so ein Portal im Hochhaus. Da können Leute, wenn sie umziehen oder sich verändern, ihre Möbel zum Teil hergeschenkt oder günstig anbieten. Das ist genau. Man muss also schon schauen, dass man nicht alles ausgibt. Das geht immer. Man kann schauen, so ein Haushalt, was Sie angesprochen hatten, so einen Haushaltsplan machen, mal schauen, was gebe ich aus, mal jeden Betrag aufschreiben, jeden Tag, nicht am Wochenende, wenn man sich langweilt, einfach shopping gehen, im Einkaufszentrum oder so, sondern vielleicht in die Natur gehen, was anderes machen. Ich glaube, da wird auch viel geshoppt und die Leute kaufen, wenn man in die Schränke schaut, viel Überflüssiges, was wir gar nicht brauchen. Und damit habe ich auch persönlich zu kämpfen. Ich habe auch zu viel Sachen im Kleiderschrank, selbst ich, wo ich so sparsam bin. Also ja, ich muss auch ständig aussortieren und Minimalismus ist schon eine tolle Sache. Aber das ist gar nicht so einfach. Also ich stehe da auch vor Herausforderungen.
Ich finde es aber interessant, weil ich habe am Anfang sozusagen meiner Börsenkarriere und meiner Journalismuskarriere einen Finanzblog geschrieben, sozusagen für junge Anleger oder für Einsteiger. Und da wurde ich natürlich immer gefragt, ja, was ist der Tipp, was ist dein Tipp, was ist dein Tipp? Und ich habe gesagt, einen Haushaltsplan führen. Also schauen, was gebe ich wofür aus und wie viel nehme ich ein und wo kann man was sparen. Und das wollte so gut wie niemand hören, weil das natürlich ein stinklangweiliger, ganz unsexy Tipp ist. Aber das ist wirklich der allerbeste Tipp meiner Meinung. Einfach seine Einnahmen und Ausgaben im Griff haben, da ein bisschen was verstellen, ist total langweilig und macht auch gar nicht mehr so viel Spaß. Es macht nachher Spaß, wenn man nämlich dieses Geld nimmt, anlegt und dann die Erfolge sieht. Aber da sehe ich immer noch eine große Diskrepanz. Die meisten möchten jetzt einen Tipp, wo sie dann möglichst nächsten Monat vermögend mit werden.
Ja, genau. Das dauert lange. Das geht nicht schnell. Ich mache dann so auch too good to go, so Reste essen. Das funktioniert auch in Deutschland. Mhm. So eine App. Da gehen dann Restaurants oder Bäckereien übriges Essen für ganz wenig Geld her. Das kann man dann abholen. Das ist frisch von dem gleichen Tag. Ja, ich gehe nicht ständig ins Restaurant zum Beispiel. Das ist auch so ein großer Kostenblock. Der addiert sich auf über die Jahre oder wenn man mal auf ein Jahr blickt. Ich koche meinen Kaffee daheim selbst, anstatt zu Starbucks zu gehen, obwohl ich das ausnahmsweise auch mal mache. Also wenn einer irgendwo ein Hobby hat, dann finde ich auch ein Hobby, kann man da natürlich, dafür sollte man Geld ausgeben. Man braucht nicht überall extrem werden, aber ein paar Bereiche sich raussuchen. Man kann sich fragen, welche Versicherung brauche ich, wie viel Bankgebühren will ich eigentlich zahlen. Da gibt es überall irgendwo gewisse Möglichkeiten zu wechseln, was Neues zu finden, vielleicht ein gebrauchtes Auto statt zu einem Neuwagen. Oder man zieht näher zur Arbeit. Also man hat dann weniger auch Pendelzeit, weniger Kosten. Oft ergeben sich viele Vorteile aus einem neuen Move. Also ja, also ich kenne einen, der fährt jeden Tag anderthalb Stunden einfach zur Arbeit, also 3 Stunden jeden Tag. Dann ich sage, warum siehst du nicht näher zur Arbeit? Will er nicht, aber ich glaube, da ist so viel Potenzial, wenn man ein bisschen beweglich ist, ein bisschen flexibler. Vielleicht tauscht man sich mit Freunden aus, in der Familie. Die Leute finden immer clevere Ideen und sparen macht mir Spaß. Also ich finde da gar nicht schlecht dran, es ist auch nicht langweilig.
Abgesehen jetzt von den Themen, Fehlern, was wir bis jetzt schon angesprochen haben, was ist denn ein Fehler, den Sie vielleicht selbst auch beim Anlegen gemacht haben und wovor würden Sie Anleger dann gerne bewahren?
Ja, ich habe zu spekulative Aktien gekauft und habe da ein paar Pleiten auch miterlebt. Zum Beispiel im Minenbereich reine Explorationsaktien, die noch nicht im Betrieb sind. Das heißt, die noch keine Edelmetalle oder so abbauen. Und noch keine Umsätze haben, das ist oft schwierig, das ist nicht so leicht. Also eher würde ich raten, ein bisschen konservativer zu sein, zu kaufen, aktienmäßig, was man kennt, was man versteht, wo man genau, vielleicht einfach in der Straße sieht, so McDonald's oder so, wo man genau weiß, okay, das existiert, ist nicht so irgend so was Verrücktes oder es gibt ja auch etliche Betrugsfälle, würde ich mal sagen, oder so wertlose Aktien, die da auch angeboten werden. Man muss unheimlich aufpassen. Also gerade bei so ganz kleinen Microcaps und so, da würde ich mir das 3-mal überlegen. Also heute investiere ich lieber mehr in diese Blue Chips, die man kennt, ob das eine große Airline ist oder so, oder eine große Versicherung oder eine gigantische Bank. Das ist mir lieber als so was ganz, ganz Kleines. Und da habe ich früher Fehler gemacht. Da habe ich in so Startups investiert, so kleine Small Caps. Und da überleben die wenigsten. Das ist ein ganz brutales Business. Wenn man da nicht etabliert ist als Firma, egal was in welchem Bereich, ob das Lebensmittel sind, sogar Getränke oder Technologie, das ist nicht einfach Fuß zu fassen.
Sie haben es eben zwar angesprochen, Sie haben von einem Haus im Wald geredet, aber investieren Sie denn zum Beispiel neben Ihren Aktien auch in Immobilien, in Gold, Silber, in Kryptowährung oder beziehen Sie sich da vor allem auf Aktien?
Ja, überwiegend Aktien. Ich habe ein paar Immobilien, ein paar Wohnungen in New York, in Deutschland. Und ich glaube, Immobilien kann man auch machen, aber es ist halt auch viel Arbeit. Es ist kein passives Einkommen, sondern man muss da, wenn man Vermieter ist, sich dann auch ständig drum kümmern und es kann auch mal ein Problemfall werden. Also das kann eine nervende Sache sein, zum Teil zumindest. Man weiß es nie im Grunde vorher so recht. Immobilien also sind auch im Grunde eine Möglichkeit, um Vermögen aufzubauen. Im langen Schnitt haben sich Aktien aber besser entwickelt, wenn man sich die Statistiken anschaut über 100 Jahre. Dann habe ich da eine kleine Private Equity Beteiligung, die nicht börsennotiert ist. Aber da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig geworden. Ich mache das auch nicht mehr. Also am liebsten diese Blue Chip Aktien, die börsennotiert sind. Und so Privatbeteiligungen und so, da mache ich auch kein Investment mehr, weil das zu schwierig ist.
Mhm. Haben Sie auch Gold?
Edelmetall habe ich keine. Ich habe so, ja, so kleine Minenaktien, aber ja, die möchte ich jetzt nicht erwähnen, die sind auch ziemlich klein und so, genau. Also ja, Gold kann man machen, kann man zum Depot ja reinstreuen, vielleicht so 5% oder so. Es gibt ja so Leute, die machen das gerne, so ein ganz breites Portfolio und da kann man dann mit REITs reinpacken, man kann rein tun, im Grunde so Hedgefonds-ähnliches oder so Private Equity über die Beteiligungsfirmen, über so KKR oder so. Man kann das machen, man kann ein Depot, so ein Allwetterdepot machen, ein bisschen Edelmetall reinstreuen, internationale Aktien, nationale Aktien und ganz breit aufstellen. Da spricht eigentlich auch wenig dagegen. Oder es gibt auch Leute, die haben ein ganz stark konzentriertes Depot, wie das der Charlie Munger gemacht hat oder der Bill Gates heutzutage das macht, mit ganz, ganz wenigen Aktien. Im Grunde, wenn das so Flaggschiff-Aktien sind wie Berkshire, Microsoft, da braucht man auch nicht 60 Aktien. Man kann sich auch konzentriert aufstellen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, mit welchem Risiko er sie leben will. Das ist so eine persönliche Sache. Das kann man im Grunde, ist beides okay.
Kommen wir langsam zum Abschluss des Interviews. Zwei Fragen habe ich noch an Sie. Und zwar, was könnte Ihrer Meinung nach jetzt in diesem Börsenjahr noch für Überraschungen sorgen?
Oh, da können so viele Sachen passieren. Im positiven Sinne kann es vielleicht einen Friedensvertrag geben in Gaza, sogar in der Ukraine oder vielleicht im nächsten Jahr in der Ukraine. Hoffentlich schaffen wir das. Das wäre mal eine super Sache, gerade für auch die betroffenen Menschen dort. Aber es kann natürlich auch, es können auch negative Überraschungen geben. Man weiß es nicht. Es ist schwer, sowas hervorzusehen. Die Pandemie kam im Grunde auch unangekündigt. Und wir werden jedes Jahr von neuen Krisen heimgesucht. Trotzdem läuft die Börse im Langschnitt um 10%. Also wir müssen uns irgendwie so abgebrüht sein als Anleger und so eine Art Schlaftabletten nehmen, Aktien kaufen, Sparplan aufsetzen. Und es ist zum Teil erschreckend, was alles passiert. Irgendwelche Erdbebenkrisen oder es kann immer irgendwas passieren. Und das, ja, das ist schon bedrückend, aber irgendwo läuft das dann auch wieder weiter und die Börse langfristig steigt immer höher. Das ist einfach so seit 100 Jahren. Gerade diese freien, großen Demokratien in Amerika, die haben da extrem gut abgeschnitten und ich denke, die werden das weiterhin tun.
Mhm. Als Abschluss, Herr Schäfer, wir haben jetzt viele Themen schon besprochen, viele Sachen gestreift. Gibt es noch irgendein Thema oder irgendwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie aktuell beschäftigt, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ja, also wir, ja, politisch ist es alles ein bisschen schwierig zurzeit. Wenn man sich anschaut, wir haben so einen Ruck in so extremer Position, das ist schon ein bisschen komisch, aber es scheint weltweit, viele Leute sind irgendwie auch überfordert mit der Situation, was wir alles für Probleme zu bewältigen haben. Und wir wissen nicht, was alles noch passiert mit AI. Wird das Arbeitsplätze vernichten? Oder was passiert mit der Klimakrise, mit den Kriegen und so? Aber irgendwie müssen wir doch so den Optimismus und zuversichtlich bleiben. Und die Politik wird die Probleme auch in den Griff bekommen. Und wir müssen irgendwie auch, glaube ich, in Maß, wir müssen auch versuchen, armen Menschen zu helfen, um ja auch, man kann einfach nicht die komplett sich abschotten von anderen Ländern. Wir müssen als Gemeinschaft, glaube ich, fungieren, das ist wichtig. Und wenn sich ein Land isoliert, wie zum Beispiel das manche Politiker machen wollen, ich weiß nicht, ob das so gut ist für das Land. Also ich glaube, wir müssen ja die Gemeinschaften fördern, europäische Gemeinschaft und NATO ist wichtig. Wenn man zusammenhält, kann man viel besser Probleme lösen, die uns alle betreffen, als wenn jeder vor sich selbst hinbrustelt.
Ja, Herr Schäfer, vielen Dank für das sehr spannende Interview, auch für die Inspiration. Ich denke, da waren einige Aktien, aber auch Tipps dabei, wie man es selbst schaffen kann, aus eigener Kraft mit einem Gehalt ein Millionenportfolio aufzubauen. Vielen Dank, viele Grüße nach New York, hat mir ja viel Spaß gemacht.
Ja, viele Grüße nach München, mir auch. Tschüss.
Und damit bleibt mir wie immer nur zu sagen, bleibt investiert.